In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus. Das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Das VCA-Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Günther Weiglein. Er ist sozusagen Patient der ersten Stunde, der dazu geführt hat, dass das Cannabis als Medizingesetz auf den Weg gebracht wurde. Denn er war einer der ersten 3 Patienten, der eine Ausnahmegenehmigung zum Eigenanbau erhalten hat. Aber am besten erzählt jetzt Günther seine wirklich sehr interessante Geschichte selbst. Hallo Günther, schön, dass du mein Gast beim VCA-Hanfgespräch bist. Ich freue mich riesig. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil du bist so Patient mit anderen natürlich noch, aber erster Stunde. Deswegen bin ich so gespannt auf deine Geschichte. Du hast sozusagen Geschichte mitgeschrieben. Du hast für andere Patienten durchgekämpft, dass es Cannabis als Medizin gibt. Deswegen magst du dich jetzt einmal selber vorstellen, Günther? Dann habe ich 1000 Fragen an dich, weil das finde ich eine unglaublich spannende Geschichte.
Ja, hallo Christiane, mein Vornamen hast du ja schon genannt. Mein Name ist Günther Weiglein und ich bin eben einer von einigen Patienten, die vor nahezu 15 Jahren jetzt auf Eigenanbau von Cannabis geklagt haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Bei mir war es ein Motorradunfall im April 2002. Der mein Leben komplett geändert hat. Nach dem Unfall habe ich auch erstmal, wie die meisten anderen Patienten auch, also mich der Schulmedizin übergeben und habe mich mit dem versorgt, was mir jetzt hier von den Ärzten verordnet wurde. Cannabis selbst ist jetzt für mich nicht unbekannt. Ich werde dieses Jahr noch 60 und ich hatte auch in meiner Jugendzeit natürlich auch schon Erfahrungen damit gemacht, kurzzeitig. Es dann aber auch wieder eingestellt und kam dann erst wieder 2 Jahre, 2,5 Jahre nach dem Unfall, ja, zu dieser alten Medizin zurück, die mir jetzt ein fast annähernd einen Lebensstandard jetzt wieder gewährleistet, den ich auch vorher hatte.
Das ist wirklich schön zu hören. Also ich gehe mal davon aus, du warst sehr schwer verletzt nach dem Motorradunfall und wahrscheinlich hattest du chronische Schmerzen oder was waren die Folgen des Motorradunfalls?
Ja, die Folgen waren also, dass hier am 11. April 2002 gegen 17.30 Uhr ich mit meinem Motorrad von zu Hause unterwegs zu meiner Schwester war, deren Auto nicht angesprungen ist und mich eben fragte, hier, ja, kannst du mal kommen und mal nachgucken, und ich mir an diesem einen der ersten sonnigen Tage überlegt habe, fährst du mit dem Auto oder fährst du mit dem Motorrad? Und ich bin dann mit dem Motorrad etwa 6 Kilometer weit gekommen. Und da hat dann ein junger Fahranfänger ein Stoppschild überfahren, kam von links, hat das Stoppschild überfahren, hat mich nicht gesehen und mich eben voll erwischt. Ich hatte multiple Frakturen. Das geht hier beim linken Unterschenkel hoch bis hoch in den Unterkiefer. Ich habe Metall in mir drin. Ich hatte eine Teilmetallentfernung 2006 gehabt. Das, was ich jetzt noch drin habe, verbleibt auch, damit lebe ich. Ja, und dann eben zum Cannabis. Das kam dann, ja, die Schmerzen, die ich habe. Die Schmerzen sind bei mir hauptsächlich im Rückenbereich, dann im Schulterbereich und linken Bein, am linken Knie, das linke Bein ist jetzt 3 Zentimeter verkürzt seitdem. Ja, aber da erst die ersten beiden Jahre, sage ich mal, Schulmedizin genommen und dann eines Abends in einer Runde, es war im Herbst 2004 gewesen, wo ich dann in einer Runde mit Freunden saß und da eben auch Cannabis konsumiert wurde und die Leute, die mich ja kennen und auch meine Schmerzen kennen, mir dann gesagt haben, ja, Günther, probier doch mal, du hast doch früher schon mal das auch, du hast ja deine Erfahrungen schon nämlich gehabt, probier mal, es soll ja auch gegen die Schmerzen helfen. Und das tat es auch. Also ich habe dann in der Runde hier ja ein paar Mal an der Zigarette, an dem Joint eben gezogen gehabt und die Schmerzen ließen nach. Sie gingen nicht weg, aber sie wurden so weit gemildert, dass das Ganze für mich erträglich wurde. Ich möchte jetzt ja die Schulmedizin auch nicht schlecht reden. Die hat mir auch geholfen gehabt, nahezu genauso wie das Cannabis jetzt mir hilft, aber allerdings mit Nebenwirkungen, die ich jetzt mit dieser Pflanze nicht mehr habe. Bei der Einnahme von Tabletten von Schulmedizin hat sich bei mir nach etwa 4-6 Wochen schon das Blutbild verändert gehabt, die Leberwerte veränderten sich und ja, da müssen wir gegensteuern, wir müssen hier was für nehmen, wir müssen da was für nehmen und das Ganze hat sich nur addiert, hochaddiert.
Ja, typisch. Also das ist tatsächlich typisch. Dann wird gegen die Nebenwirkung wird dann ein weiteres Mittel genommen und das ist wäre für dich ja auch eine Dauermedikation gewesen, weil du bist ja ein chronischer Schmerzpatient sozusagen und da macht man sich klar, ne? Es geht auf die Leber, es geht auf die Blutwerte, ganz klar. Und das hast du jetzt nicht mehr, seitdem du dann mit Cannabis therapierst.
Das habe ich jetzt seit, diesem Jahr, es werden 22 Jahre jetzt, das habe ich seitdem nicht mehr, seit 2004, seitdem ich Cannabis genommen, das erste Mal wieder probiert habe, bin ich auch dabei geblieben. Ich bin dann zu meiner Ärztin hingegangen, habe mit ihr ganz offen darüber gesprochen. Wir sind jetzt aber im Jahr 2004, da gab es ja noch keine Ausnahmegenehmigung mehr, nach gar nichts. Da war das Ganze ganz einfach illegal. Meine Hausärztin, die mich damals eben auch mit den Tabletten versorgte, hat das Ganze akzeptiert, hat gesagt, wenn es dir gut tut, wenn es dir hilft, dann nimm es weiter, aber sprich nicht weiter darüber. Ja, und da bin ich dann auch dabei ja geblieben. Und jetzt, wie gesagt, seit 20 Jahren lebe ich mit Cannabis. Und keine weiteren Medikamente, also sonst nehme ich nichts zu mehr.
Aber du hast ja dann dein Recht eingeklagt. Wann war das denn? Wann hast du angefangen zu kämpfen, weil du eben nicht mehr in dieser Illegalität leben wolltest, sondern gesagt hast, Mensch, das ist eine Medizin, das tut mir gut und das möchte ich jetzt auch öffentlich machen und ich möchte auch, dass das anerkannt wird und dass ich nicht als Krimineller angesehen werde.
Ja, nee, das Ganze war der Startschuss, was mich jetzt aktiviert hat, mich da für die Pflanze einzusetzen. Das war eine Verkehrskontrolle am 2. Dezember 2006 gewesen, in die ich reingeraten bin und bei mir eine Blutentnahme gemacht wurde und ich eben auch am Tag vorher meine Medizin zu mir genommen hatte. Und mir dann klar war, dass es jetzt, damals war ich in Bayern wohnhaft, bin es jetzt wieder. Aber damals war mir klar, dass im Anschluss nach dieser Blutentnahme die Fahrerlaubnisbehörde auf mich zukommen wird und mir den Führerschein entziehen wird. So war es dann auch. Das war im Januar 2017, kam dann von der Behörde, von der Fahrerlaubnisbehörde ein Schreiben mit dem Titel Entziehung der Fahrerlaubnis. Das haben andere auch schon bekommen, viele kennen das. Das heißt, den Führerschein abgeben. Ich hätte noch Gelegenheit gehabt, mich dazu zu äußern innerhalb von 14 Tagen, aber das bringt nichts. Der Führerschein wäre weg gewesen.
Na klar.
So, und das war jetzt der 2. Dezember, war ein Samstag, 2 Tage später. Bei mir gingen sofort sämtliche Alarmglocken los und ich war 2 Tage später in Berlin gewesen bei einem Freund und hatte um einen Briefkasten gebeten. Ich habe gesagt, ich muss weg aus Bayern, ich brauche einen Wohnsitz außerhalb von Bayern. Das habe ich dann der Behörde auch geantwortet, dass ich umgezogen bin und habe mittlerweile auch meinen Arzt, das war 2007, soweit bekommen, dass er mir Dronabinol verschreibt. Das war ganz frisch auf den Markt gekommen. Nicht auf den Markt gekommen, aber eben in Deutschland hier jetzt verordnet.
Oder konnte verordnet werden, genau.
Ja, konnte verordnet werden, um der Behörde dann mitzuteilen, dass das Ergebnis mit dem THC-Wert auch auf dieses Dronabinol zurückzuführen ist. So, wie auch immer, die waren ziemlich sauer gewesen in Bayern und die Behörde in Berlin reagierte auch 3 Wochen später mit einem Schreiben, aber mit dem Titel Überprüfung der Fahrerlaubnis. Ich war am nächsten Tag in der Behörde drin bei den beiden Damen, die für mich zuständig waren, und erkläre ihnen meine Situation und erklärte und erzählte denen auch die Wahrheit, dass ich gegen meine Schmerzen hier auch nicht nur Dronabinol, sondern auch natürliches Cannabis zu mir nehme. Es ging, das Gespräch ging etwa 20 Minuten und mit dem Ende war, das Ende war, dass ich aufgefordert wurde, ihnen ein fachärztliches Gutachten erstellen zu lassen und einem Neurologen erstellen zu lassen, dass ich ja mit dieser Medikation eben fahrtauglich bin. Das hat mir damals mittlerweile Professorin Frau Dr. Müller-Wahl von der Medizinischen Hochschule in Hannover erstellt, dieses Gutachten. Und seitdem, ja, das wurde auch akzeptiert und seitdem habe ich nach wie vor meinen Führerschein. Es wurde jetzt versucht, in den letzten 20 Jahren, 2016 noch einmal, und erst vor 2 Jahren jetzt wieder mir die Fahrerlaubnis zu entziehen. Dadurch, dass ich jetzt hier schon seit 15 Jahren an der Sache dran bin, habe ich so viele Unterlagen und Bescheinigungen von Ärzten und Fachärzten, dass da eben nichts dran zu machen ist.
Also du hattest praktisch mit Dronabinol dann offiziell begonnen, hast aber zusätzlich, also das ist ja die orale Form sozusagen, die man dann einnimmt als Tropfen, und hast aber zusätzlich noch inhaliert, ne, also die inhalative Form zu dir genommen, um deine Schmerzen wirklich gut in den Griff zu bekommen über den Tag. Und das war also so, du hast eine Kombination gemacht, in Eigenregie sozusagen.
Dronabinol hatte ich, hatte mir damals nur ein Fläschchen 10 Milliliter für 260 Euro oder was geholt gehabt. Also das Dronabinol hatte bei mir auch keinerlei Wirkung gezeigt.
Okay. Genau, also es war praktisch dein Alibi, um deinen Führerschein zu behalten, weil eben diese inhalative Form überhaupt nicht zugelassen war. Und wie hast du das dann weiter durchgekämpft?
Genau, das ging dann im Sommer 2007 bekam ich dann das Okay von der Behörde und dann bin ich an der Sache eben dran geblieben. Habe übers Internet die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin hier mit Dr. Franjo Grotenherm eben gefunden und denen beigetreten und bin eben, habe mich hier in der, ja, in der Community ein bisschen auch belesen, was geht nicht. Bis es dann 2009, im Frühjahr 2009 zu den ersten Genehmigungen kam, die Ausnahmegenehmigung, um jetzt Cannabis aus der Apotheke zu beziehen, aber auf eigene Kosten. Wo ich das mitbekommen habe, dass jetzt diese Genehmigungen erteilt werden, wurde ich auch von meinem Freundeskreis angeschubst. Günther, du bist doch auch hier mit deinen Schmerzen prädestiniert eigentlich dafür. Stell den Antrag. Ich habe mir erst auch nicht vorstellen können, dass ich dafür geeignet bin. Aber im Dezember 2009 bekam ich dann auch meine Ausnahmegenehmigung, um Cannabis aus der Apotheke zu beziehen. So, jetzt hatten wir damals in der Apotheke nur eine Firma, das war Bildrocan aus Holland, die auch anfänglich nur 3 Sorten in den Apotheken hatte, die ersten Jahre, dann kam eine 4. dazu. Aber sämtliche Ausnahmegenehmigungsinhaber mussten das damals noch selbst bezahlen.
Ja, richtig. So.
Da wären dann Kosten, monatliche Kosten von etwa 900 Euro auf mich zugekommen und es war mir von Anfang an klar, dass das für mich nicht bezahlbar ist.
Ja, Wahnsinn, klar.
Mhm. Und auch von meinem Verständnis her, wir sprechen hier die ganze Zeit über eine Pflanze und nicht über ein neues Produkt aus der Raumfahrttechnik.
Ja. Ja, eine ganz alte Medizin. Wir haben ja vorher mal telefoniert, haben uns schon darüber unterhalten, dass es wirklich eine jahrtausendalte Medizin ist, die leider dann verbannt wurde, was rein wirtschaftliche Ursachen hatte, kam ja ursprünglich, also der Anstoß kam ja aus den USA, hatte einen rein wirtschaftlichen Hintergrund und hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass Cannabis als Medizin nicht wirkt oder sofort abhängig macht oder die Leute, wie es teilweise in den Filmen dargestellt wurde, aus dem Fenster springen, wenn sie Cannabis zu sich nehmen. Solche Sachen gab es ja als Abschreckung damals. Also Ist natürlich ein Wahnsinn gewesen, dass bis heute Cannabis ja eigentlich verteufelt wird oder ja ein schlechtes Image hat, so möchte ich es mal nennen.
Es ist jetzt hier, wenn man das hier medizinisch jetzt einsetzt, ich würde mal sagen, es verträgt nicht jeder. Cannabis ist kein Heilmittel, kein Wundermittel, auch nicht für jedermann. Ich kenne Leute, die probieren das und denen wird übel danach oder sie werden hysterisch, habe ich erlebt, und die sollen die Finger davon lassen. Das ist dann eben nicht ihr Ding, sollen sich anderweitig medizinieren. Aber den Patienten, die jetzt ihren Benefit, die jetzt ihren Nutzen aus dieser Medizin haben, den Zugang zu verwehren, ist in der heutigen Zeit einfach ein Unding.
Ja, absolut. Günther, wie ging es dann weiter? Also die Kosten waren definitiv zu hoch. Du hast also weiter gekämpft, um eine Kostenübernahme zu erreichen bei der Krankenkasse. Du hast geklagt oder was hast du gemacht?
Nein. Die Kostenübernahme nicht, sondern wo mir klar war von Anfang an, dass ich das Ganze nicht bezahlen kann, habe ich dann ein paar Monate später, das war dann im April, Mai 2010, mir einen Anwalt gesucht. Ich wollte klagen auf Eigenanbau. Und da war ich aber nicht der Erste, sondern da haben auch andere Patienten, zwei, drei andere, waren da auch schon in dem Prozess drin. Und bin dann über das Hanfmuseum in Berlin auf den Rechtsanwalt, den ich auch heute noch habe, Matthias Schillow aus Berlin gestoßen, der mich seit 2010 mehr oder weniger unentgeltlich vertritt. Und das war für mich auch ein wichtiger Punkt, weil das wären ja auch Kosten gewesen, die dann Anwaltskosten, die nicht jeder tragen kann im Laufe der Jahre. Also haben wir dann im Sommer 2010 einen Antrag auf Eigenanbau beim BfArM, beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn gestellt. Wie gesagt, im Sommer 2010. Und dann hat sich das Ganze hingezogen. Es wurde natürlich abgelehnt. Wir haben geklagt. Und bis es dann zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Köln kam, sind 4 Jahre vergangen. Wir sind jetzt dann im Sommer 2014.
Was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Also wenn das...
In der Zwischenzeit habe ich im Untergrund mich selbst versorgt.
Ja, klar. Ging ja gar nicht anders. Ne? Du kannst ja nicht... Ja, klar.
Ging nicht anders. Ich bin momentan immer noch nicht berufstätig. Ich bin Hausmann und für unseren Sohnemann zuständig. Meine Frau arbeitet Vollzeit. Davon können wir leben. Aber eben 900 Euro nochmal extra im Monat jetzt für eine Pflanze abzudrücken, die ich mir gut und gerne im Garten selbst hochziehen kann, war für mich klar, dass ich das nicht tun werde.
Ja, richtig.
Und deswegen haben wir dann die Klage eingereicht. Bis es dann zur Verhandlung kam, hier im Sommer 2014 in Köln, wir waren 5 Patienten gewesen, die auf Eigenanbau klagten, und 3 davon bekamen eben Recht, und ich war einer von den 3. Bei den anderen beiden wurde abgelehnt, beim einen, weil noch nicht sämtliche schulmedizinische Mittelchen durchprobiert wurden, und bei der anderen Person waren es die Örtlichkeiten, da war die Wohnung zu klein.
Okay, alles klar. Also du solltest das dann in deiner Wohnung anbauen, so entnehme ich dann.
Genau, der Antrag lautet so, ich habe mit meiner Frau eine 6-Zimmer-Eigentumswohnung im 6. Stock von einem größeren Gebäude, und da haben wir eine Abstellkammer, und die wäre geeignet gewesen, um da 1 Quadratmeter ist da drin locker, um jetzt hier sich das hoch Ganze stattfinden sollen.
Ja.
Meine Versorgung habe ich nicht in der Wohnung betrieben, sondern da hatte ich auch einen guten Freund gehabt, wo ich das tun könnte, weil unser Sohn eben damals vom Alter her, das ist natürlich für mich das geht natürlich auch nicht, dass jetzt hier Kinder mit dabei.
Nee, ganz klar. Also konntest du das dann über einen Freund regeln, der hat für dich angebaut, konnte dich dann versorgen. Und das führte ja irgendwann dazu, weil zu viele dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diesen Eigenanbau eingeklagt haben, zu viele Patienten, dass dann irgendwann mal gesagt wurde, halt stopp, so geht es nicht, wir müssen jetzt mal gesetzlich was regulieren. Na, habe ich das richtig in Erinnerung? So war das damals.
Das BfArM ging damals unmittelbar in Berufung gegen das positive Urteil für uns. Und dann hat sich das hingezögert eben bis 2017 im Herbst, kann ich mich noch erinnern, 16, Winter 16, ging das dann schon los mit der Diskussion darüber. Es wurde auf die Schnelle jetzt hier ein Gesetzesänderung zusammengenagelt, sage ich mal, um jetzt hier den Patienten den Eigenanbau zu untersagen. Aber eben seit März 2017 sind, was natürlich auch positiv ist, die Patienten in der Lage, sich das Ganze auf Rezept verordnen zu lassen und die Kosten auch übernommen werden, aber immer noch düster aus. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich meine, 60% werden genehmigt von den Anträgen und immer noch fast.
Genau. Also Ablehnungsquote liegt immer noch zwischen 30% und 40%, hängt vom Bundesland tatsächlich ab. Ne? Es gibt Bundesländer, die sind da liberaler und andere, die sind da wesentlich strenger. Wie sieht das bei dir inzwischen aus? Hast du diese Kostenübernahme denn bekommen?
Ja, bei mir war das dann, ich habe dann auch unmittelbar nach der Gesetzesänderung im Frühjahr 2017 auch den Antrag gestellt auf Kostenübernahme und der wurde skurrilerweise erstmal abgelehnt. Aber nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Patienten, die waren gut über 1000 Patienten gewesen, die damals diese Ausnahmegenehmigung hatten. Und da wurde auch bei vielen erstmal abgelehnt, obwohl ja vorher schon alles durchgetestet, durchgeprüft, alle Voraussetzungen ja vorhanden waren für die Erteilung, jetzt für die Kostenübernahme. Da wurde abgelehnt und dann aber im Widerspruch über meinen Rechtsanwalt Matthias Schillow wieder letztendlich September, Oktober 2017 bekam ich dann die Genehmigung.
Wahnsinn, dass ihr nochmal alle Unterlagen wieder beibringen musstet, für die Krankenkasse nochmal alles durchspielen musstet, dass es überhaupt zu dieser Kostenübernahme dann kam. Also das ist wirklich absurd, muss ich sagen. Aber du hast sie bekommen, du hast es durchgekämpft und das klappt auch bis heute.
Das klappt bis heute. Ich versorge mich ja jetzt mittlerweile, nachdem die Versorgung auch stabil läuft, bin auch dazu genötigt, mich aus der Apotheke zu versorgen, da ich beim Eigenanbau vor 2021 auch erwischt wurde, nachdem meine Nachbarin jetzt Hinweise gegeben hat, wie auch immer. Aber im Jahr 2017, wo wir dann die Kostenübernahme hatten, hatten wir aber immer noch das Problem mit der Versorgung in der Apotheke. Es waren weitaus, damals hatten wir immer noch die 4 Sorten oder es waren ein paar mehr. Also wir haben ja jetzt weit über 200 Sorten.
Ja.
Das Wahnsinn. Ist, ja. Aber damals eben nicht und auch nicht immer verfügbar. Und das ist ja auch ein Ding, ich brauche mein Cannabis, mein Hanf täglich und nicht jetzt, wann das gerade mal verfügbar ist in der Apotheke. Und habe mich dann mit Wissen mich damals behandelnden Ärzte, es waren 2 gewesen, von denen habe ich dann auch eine Bescheinigung bekommen, dass sie mich auch bei Eigenanbau weiter unterstützen würden.
Du hast also auch noch zusätzlich den Antrag auf Eigenanbau, also Eigenanbau hast du zusätzlich auch noch betrieben?
Ich habe zusätzlich Eigenanbau betrieben, weil eben die Versorgung in den Apotheken noch nicht gewährleistet war. Und hatte da auch jetzt eben von meinen Ärzten das okay bekommen, nämlich behandeln.
Sag mal, Günther, damals, also in 2017, war es ja für alle ganz neu. Ne? Dieses Cannabis als Medizingesetz kam ja sehr plötzlich, tatsächlich für alle Beteiligten. Also für die Ärzte, für die Apotheken, für alle, für die Industrie. Das war ja ein ganz neues Feld auf einmal. Wie sah es denn aus in der Apotheke? Hast du dann eine Apotheke in deiner Umgebung gefunden, die dich versorgen konnte? Wie hast du das gemacht? Wie konntest du das managen?
Ja, also ich selbst wohne in Würzburg und habe ja auch eine Apotheke gefunden, wo das im März 2000, wo die Kostenübernahme eben jetzt hier, wo das Gesetz wurde, es war Betrocan immer noch der einzige Importeur, soweit ich weiß, und die Versorgungslage war eben in den Apotheken nicht gewährleistet. Das heißt, es war nicht immer, wann man was bestellt hat, was verfügbar, und man bekam damals noch teilweise Antworten, ja, kommen Sie in 8 Wochen wieder. Ja, und das geht natürlich überhaupt nicht, weil ich brauche meine Medizin jeden Tag und dann, ich habe die Schmerzen auch permanent. Und nicht nur, wann jetzt, ich kann mich da nicht nach der Apotheke richten und nach der Versorgungslage richten. Und deswegen habe ich mich dann auch mit Wissen meiner mich behandelnden Ärzte weiterhin illegal, ja, mit Eigenanbau versorgt habe, weil es mir einfach zu unsicher war, jetzt kriege ich was oder bekomme ich jetzt die nächsten Wochen wieder nichts.
Genau, also diese Ausnahmegenehmigung, die du damals erhalten hast für den Eigenanbau, die war dann in dem Moment nicht mehr gültig. Mit 2017 endete die und du musstest, was, also wieder gezwungen, weil die Versorgungslage das gar nicht hergab, wieder illegal anzubauen.
Richtig, ich war wieder dazu genötigt, mich illegal zu versorgen, ja.
Das ist wirklich Wahnsinn. Aber du warst zumindest ärztlich betreut. Also das ist jetzt positiv zu bemerken, dass Ärzte dich unterstützt haben. Ne, weil das ist ja auch bei vielen Patienten, dass die gar keinen Arzt finden oder Ärztin finden, die dazu bereit ist, Cannabis zu verschreiben. Und das war ja damals auch ganz neu für die Ärzteschaft. Ne? Also auch das war ja schwierig damals,
ja,
denke ich
das
mir.
Das Problem mit den Ärzten, mit der Verordnungswilligen, mit Willen, dass sie das auch, das haben wir ja, das Problem haben wir ja nach wie vor. Es ist immer noch, ich höre immer noch tagtäglich von anderen Leuten, oder ich werde auch angeschrieben und gefragt, hier, wo bekomme ich einen Arzt in dieser oder jener Gegend jetzt, wo kann mir da jemand weiterhelfen? Also es ist immer noch ja, hinter vorgehaltener Hand ging das bei mir ja auch. Damals wurde Ärzte gesagt, sagen jetzt, ja, aber bitte, ihr erwähnt das bloß nicht, dass ich da hinter dir stehe. Das, ja,
Ja, also das ist jetzt schwierig, diese Frage zu stellen, weil du echt eine bekannte Persönlichkeit bist, weil du hast ja bei Lanz gesessen damals, weil du das durchgekämpft hast mit, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Weil du warst dann ja wirklich bekannt, über Würzburg hinaus warst du bekannt als ein Patient, als ein Cannabis-Patient. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Naja, mein oder unser Freundeskreis jetzt ist sehr eng. Also wir haben hier keinen großen. Jetzt natürlich, wo das in den Medien dann ja rauskam, ging das schon da drunter und drüber. Meine noch, ich werde jetzt, habe ich vorhin schon mal gesagt, dieses Jahr 60 und ich habe noch lebende Eltern, die auch noch beide Auto fahren, die immer noch beide fit sind und die ihr Leben lang gegen Cannabis waren. Und auch die ersten Jahre, es ging bei mir 2010 eigentlich schon mit den Medien los, wo ich damals die Ausnahmegenehmigung hatte, war die Presse auch vor Ort gewesen und damals auch schon kam jetzt von meinen Eltern und von auch, ja, anderen Freunden hier, ja, wie, wo, was, wie kannst du das hier, was machst du hier? Und das ist mir jetzt persönlich, ich bin verheiratet, bin seit 28 Jahren, nächsten Monate wären es 28 Jahre. Meine Frau ist, diejenige ist mein bester Zeuge. Meine Frau sieht, wie es mir damals unter der Schulmedizin, die ersten beiden Jahre nach dem Unfall, wie es mir ging mit den Tabletten und mit dem Hoch bis zu Fentanyl, was ich aber schnell wieder abgesetzt hatte, weil mit dem Zeug stand ich ja total neben der Kappe. Und sieht, wie ich jetzt die ganzen Jahre über mit dem Cannabis annähernd meine alte Lebensqualität wieder habe. Also sie ist dafür der beste, mein bestes Zeugnis.
Ja, du hast ja erzählt, ihr habt ein Kind, und wie habt ihr ihm das erklärt? Der hat das ja mitbekommen, dass sein Vater mit Cannabis therapiert. Wie habt ihr ihn aufgeklärt? Wie habt ihr ihm das erklärt? Weil ich finde das sehr spannend, weil es geht jetzt ja immer um Aufklärung und Prävention im Moment. Hast du das gemacht als Patient?
Unser Sohn wird jetzt 17 und ja, das Ganze läuft ja jetzt schon seit nahezu 15 Jahren. Also da war er 5, 6 Jahre alt, wo das bei mir mit der Medikation, mit dem Cannabis losging. Und wir sind eigentlich von Anfang an offen damit umgegangen und er sieht das als meine Medizin. Er sieht, dass ich das hier benötige und dass es nach der Einnahme mir auch besser geht, dass die Schmerzen nachlassen, dass ich ruhiger werde und dass es mir mehr gut tut. Es ist für ihn eine Medizin. Und was natürlich auch dazu kommt, ich hatte in den letzten 15 Jahren keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht mehr zählen, wie oft ich Besuch von der Polizei hatte, aufgrund von einer Nachbarin, die über uns gewohnt hat bis letztem Jahr. Und alleine Hausdurchsuchungen hatte ich jetzt auch 3, 4 mit Sicherheit in den letzten 15 Jahren.
Meine Güte, ja.
Und das ist das Ding, wo dann wo mir die Tränen fast kommen, wenn mein Sohn neben mir steht und sagt, wenn die Polizei gerade kommt zu einer Hausbesuchung und mich fragt, Papa, Papa, wieso kommen die jetzt schon wieder? Das ist doch deine Medizin.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist, aber das ist wirklich verrückt. Also das tut mir auch wirklich leid, dass du da so drangsaliert wirst als Patient. Ein absolutes Unding.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Dann könnte ja vielleicht die Legalisierung für dich tatsächlich hilfreich sein. Und da habe ich auch schon die gute Brücke gefunden zur Legalisierung. Weil, wie siehst du das? Was hältst du als Cannabis-Patient davon, dass jetzt die Legalisierung ja durch ist? Sind das Chancen für die Patienten oder könnte es eher zu weiteren Stigmatisierungen der Patienten kommen? Weil du wirst ja extrem stigmatisiert, so was ich da raushöre. Das ist ja schlimm und vielleicht wird es dadurch besser oder was denkst du?
Naja, erstmal das, was jetzt demnächst am 1. April kommen soll, ist ja für mich keine Legalisierung nicht, sondern ich würde das eher als eine Kaputtregulierung bezeichnen möchten. Wie auch immer, es gibt Menschen, die jetzt noch nicht, für die jetzt, um auf den Punkt zu kommen, wenn jetzt jemand Cannabis nach Feierabend zu sich ein, ihm besser tut, zur Beruhigung nach einem stressigen Arbeitstag im Büro anstatt Alkohol, dann ist das ja auch ein medizinischer Nutzen, ja. Im weitesten Sinne zumindest.
Ja, ja klar. Hey. Oder wenn jemand schlecht schläft zum Beispiel und sagt, Mensch, dann schlafe ich einfach besser, dann ist das, hat das einen therapeutischen Hintergrund.
Aber jetzt, wenn jemand heute zum Arzt geht, ich möchte gerne Cannabis verordnet bekommen, weil ich schlafe schlecht, dann wird der Arzt dann mit Sicherheit mit dem Lächeln sagen, nee, also dafür habe ich was anderes. Dafür brauchen Sie kein Cannabis noch nicht. So weit sind wir jetzt noch nicht, dass der das dann bekommen würde. Und für diese Menschen, sage ich mal, würde das natürlich was bringen, wenn jetzt jedermann sich hier seine drei Pflanzen eben. Nochmal, wir sprechen hier von einer Pflanze, die eigentlich bis vor 100 Jahren noch nicht illegal war und auch immer genutzt wurde zu industriellen Zwecken, zu medizinischen Zwecken, wie auch immer.
Und, absolut, ja.
Ja, und von daher ist es für mich eine Legalisierung, würde für mich bedeuten, wenn man zumindest sagen würde, wir ordnen die Pflanze jetzt da wieder ein, wo auch Tabak und oder Weintrauben sich ja auch Tabak selbst anbauen, wenn es da wieder hinkommen würde. Das wäre für mich eine Legalisierung. Die Menschen, die das probieren, die neugierig sind und das probieren und die danach, denen danach übel wird und das denen nicht gut tut, die werden künftig die Finger wieder davon lassen. Für die ist das nicht. Aber es gibt immer wieder welche, die dann sagen, hoppla, das hilft mir gegen dieses oder jenes und ich kann ja jetzt auch noch irgendwie so ein Mittelchen hier, so ein Tablettchen noch weglassen. Für die ist es auf jeden Fall ja von Vorteil, dass wenn das jetzt so kommt und man sich das dann auch auf dem freien Markt dann erwerben kann, wie auch immer, ja.
Ja, wir haben ja jetzt im Moment sowieso nur diese Teillegalisierung. Also es fehlt ja die Säule 2 und die gehört für mich zwingend dazu, nämlich dass es Cannabis-Shops geben wird, aber wir kämpfen auch dafür, dass die Abgabe auch in Apotheken stattfinden kann. Genau aus dem Grund, was du auch vorher sagtest, wenn jemand das aus therapeutischen oder mit einem therapeutischen Hintergrund machen möchte, finde ich, dann wäre es gut, wenn er in die Apotheke gehen kann und sagt, Mensch, ich schlafe immer schlecht, hast du da mal was für mich? Ich würde gerne mal Cannabis ausprobieren. So, und dann kann er nämlich wunderbar beraten werden. Und das wäre für mich so ein ganzes Bild, ne, der Legalisierung. Das gehört für mich dazu.
Personen, Menschen, die das aus medizinischen Gründen nutzen, werden ja nach wie vor in die Apotheke gehen. Und ich hoffe, dass und werden das ja auch dann hoffentlich alle möglichst reibungslos von der Kasse übernehmen, dass das von der Kasse bezahlt wird. Und wenn jetzt jemand sein Cannabis auf Rezept bekommt und dass die Kosten dann auch noch von der Kasse getragen werden, dann wird der mit Sicherheit nicht in den Shop um die Ecke gehen, wo das Ganze dann 15, 20, keine Ahnung, wie da die Preise irgendwann mal sein.
Ja, also wir sind jetzt ja mittlerweile in der Apotheke auch schon, liegen wir bei den Privatzahnern tatsächlich unter Schwarzmarktpreis. Also von daher ist das alles erschwinglich. Also auch wenn man das erstmal austesten möchte zum Beispiel und sagt, Mensch, ich guck mal, hilft das jetzt bei meinen Schlafproblemen? Dann ist das trotzdem erschwinglich, ne? Für jemanden, der auch Selbstzahler ist, genau.
Das wäre der Idealfall, wenn der Patient in die Apotheke gehen kann und der Apotheker jetzt ihm genauso wie nicht verschreibungspflichtiges Mittel einmal eine Einmaldosis Cannabis.
Genau. Genau, so, ne? Also das sollte eigentlich der Plan sein. Dafür kämpfen wir auch. Also Günther, du merkst schon, wir kämpfen jetzt auch alle weiter. Du hast einen harten Kampf hinter dich gebracht. Du kämpfst eigentlich immer noch, wenn ich so höre, dass du Hausdurchsuchungen da hast, weil dich jemand anschwärzt, weil es irgendwo nach Cannabis riecht, ist das schon ganz dramatisch. Aber wir hoffen, dass da mehr Normalität einkehren wird in Zukunft.
Ich bin auch nicht unzufrieden mit dem, was jetzt hier kommt. Es ist ein Schritt und wir werden hoffentlich hier unsere drei Pflanzen bekommen. Ich wäre auch mit einer schon zufrieden gewesen, denn eine ist besser als keine.
Da hast du völlig recht. Günther, das war ein schönes Schlusswort. Also ich möchte mich bei dir bedanken. Ich finde das ganz großartig, dass wir beide gesprochen haben, auch mal so diese ganze Geschichte zu hören, wie das damals alles abgelaufen ist, wirklich aus erster Hand von jemandem, der es wirklich mit durchgekämpft hat. Das war für mich wahnsinnig spannend. Da möchte ich mich einfach dafür bedanken, für deine Offenheit und dass du bereit warst, mit mir dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank, Günther.
Es war mir eine Freude und ich möchte mich hier jetzt auch noch bei Rüdiger Klose-Neumann bedanken, guter Freund und Mitpatient von mir, der ja überhaupt mich jetzt hier an dich vermittelt hat, so ist das Ganze jetzt hier auch zustande gekommen.
Genau, der hat uns verbunden, also dem bin ich auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Sehr schön. Der war auch schon beim Podcast dabei mit eine Folge habe ich auch mit Rüdiger gemacht. Gut, vielen Dank, Günther. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich danke dir nochmal für dieses tolle Gespräch. Tschüss, Günther.
Ich danke dir, Christiane.
Ich fasse noch einmal zusammen. Günther hatte 2002 einen schweren Motorradunfall, der ihn zum chronischen Schmerzpatienten machte. Er wurde 2 Jahre lang schulmedizinisch behandelt und es kam zu verschiedenen Nebenwirkungen, unter anderem zu einem veränderten Blutbild und zu veränderten Leberwerten. Gegen die Nebenwirkungen bekam er dann weitere Arzneimittel verschrieben. Das hat ihn natürlich alles sehr belastet. Über Freunde kam er dann zu Cannabis. Er merkte, dass die Schmerzen zwar nicht vollständig verschwanden, aber wesentlich besser zu tolerieren waren. Seit jetzt nur mehr 22 Jahren therapiert er ausschließlich mit Cannabis. Also er nimmt nichts anderes außer Cannabis. Und es ist so schön von ihm zu hören, dass seine Blut- und Leberwerte seitdem gut sind. Aber jetzt zurück ins Jahr 2009. Denn in diesem Jahr hat Günther seine Ausnahmegenehmigung eingeklagt, um offiziell aus der Apotheke Cannabis beziehen zu können. Wohl bemerkt, wir befinden uns vor dem Cannabis als Medizingesetz. Und damals war Medizinalcannabis tatsächlich noch sehr teuer. Günther konnte und wollte sich diese monatlichen Therapiekosten nicht leisten, denn er musste damals ja alles privat selber bezahlen. Deshalb klagte er auf Eigenanbau und er bekam Recht. In den darauffolgenden Jahren kam es zu zahlreichen Klagen von Patienten auf Eigenanbau und so wurde 2016 an einem Gesetz gearbeitet, was dann im Jahr 2017 in Kraft trat, bekannt als Cannabis als Medizingesetz. Aber auch da war nicht alles gut für zahlreiche Patientinnen und Patienten. Denn die Verfügbarkeit in der Apotheke war noch sehr schlecht zu dieser Zeit, da es damals nur sehr wenige Lieferanten für Medizinalcannabis gab. Teilweise mussten Patienten mehrere Wochen warten auf ihre Medikation und so auch Günther. Das führte dann wieder dazu, dass er sich über den Eigenanbau versorgen musste. Günther erhielt schließlich die Kostenübernahme durch die Krankenkasse, Aber auch die musste er sich erst erkämpfen. Er leidet bis heute unter Diskriminierung, da aufgrund von Anzeigen der Nachbarn die Polizei vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung vornimmt. Das Ganze ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte, die einen guten Einblick in die Geschichte des medizinischen Cannabis in Deutschland gibt und darüber, wie Patientinnen und Patienten sich dieses Recht erstritten haben. Günthers Geschichte gibt gute Einblicke, wie hartnäckig sich Patientinnen und Patienten ihr Recht auf Cannabis als Medizin erkämpfen mussten. Eine wirklich hörenswerte Geschichte. Wie gewohnt erscheint der Podcast auf Spotify, Apple Podcast, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.